Liebe Geschwister, ich möchte noch einmal das kostbare Wort lesen aus Römer 8, über das wir gestern schon nachgedacht haben. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Gott alles zum Guten anordnet. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Wir haben gestern schon darauf hingewiesen, dass zwei Vorbedingungen hier genannt werden für diese Gestaltung Gottes zum Guten. Einmal eine subjektive Vorbedingung, dass wir ihn, den Vater aller Vaterschaften, den Vater unseres Herrn Jesus Christus lieben. Dann aber eine objektive Vorbedingung, zu der wir überhaupt nichts beitragen konnten, die geschehen ist vor Grundlegung der Welt, dass er uns nach seinem Vorsatz berufen hat. Darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Und lassen Sie es sich nicht verdrießen, wenn es dann mehr ein Lehrdienst wird. Martin Luther wurde ja einmal gefragt, was denn Gott getan habe vor Grundlegung der Welt. Und da hat er in seiner unnachahmlichen Art darauf geantwortet, er saß in einem Birkenwäldchen und hat Ruten geschnitten für die, die dumme Fragen stellen. Nun ja, das hört sich gut an, aber die Heilige Schrift sagt eben doch einiges über das, was Gott getan, untersonnen und geplant hat vor Grundlegung der Welt, das heißt vor Erschaffung des Universums, als es noch kein einziges Atom gab, keinen Raum, keine Materie, kein Weltenall, kein einziges lebendiges Wesen, außer dem Vater und dem Sohn. Als es auch noch keine Zeit gab, keine Äonen oder Weltzeiten. Denn die Zeit, so sagen uns die Wissenschaftler heute, gibt es nur in Verbindung mit dem Raum und mit der Materie. Und Materie und den Raum des Weltenalls gibt es nur in Verbindung mit der Zeit. Beide sind voneinander abhängig. Da möchte ich gleich betonen, dass darum, seit es Zeit gibt, das Geheimnis der Gemeinde verschwiegen ist. Seit es Äonen gibt, so wie es in Epheser 3, Vers 9 heißt, alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Äonen her verborgen war in Gott, der das All geschaffen hat. Da haben wir wieder das Weltenall, da haben wir die Zeitläufe der Äonen. In der Zeit war das Geheimnis der Gemeinde verschwiegen. Das heißt aber doch andererseits, ehe es eine Zeit gab, vor Erschaffung der Materie und der Zeit, war das Geheimnis der Gemeinde bei Gott lebendig, offenbar, in seiner Planung ganz deutlich und klar. Oder die andere Stelle in Römer 16, 25 bis 27, wo der Apostel darauf hinweist, dass es dann aber einen Zeitpunkt gab, wo dann das Geheimnis der Gemeinde des Leibes Christi geoffenbart worden ist. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, gemäß der von mir ausgerichteten frohen Botschaft und der Predigt von Jesus, dem Messias, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Äonen verschwiegen war, jetzt aber enthüllt durch prophetische Schriften. Und damit meint er die Briefe der Apostel, die also auch einen prophetischen Charakter haben. Vor aller Zeit und Welt war Gott in Ewigkeiten der Gott, der da ist, glückselig in sich selbst. So wie der Apostel Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 11 bezeugt, dass ihm anvertraut sei das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Und im selben Brief, in Kapitel 6, Vers 15, wird der lebendige Gott der allein glückselige Machthaber genannt. Glückselig in sich selbst ruhend, in einer vollkommenen Gottesruhe. Nebenbei gesagt, zu dieser Ruhe Gottes sind auch wir gerufen, in diese Ruhe Gottes immer wieder einzugehen. Das erfordert allerdings einen Kampf, weshalb es heißt, ringet darum, dass ihr stille seid. Gott war glückselig in sich selbst und er war glückselig in dem Sohn, den er aus sich herausgestellt hatte als das Gegenüber seiner Liebe. Und wenn es in Johannes 1 einmal heißt, dass der Sohn als das Wort Gottes, als der Logos, hingewandt war auf den Vater, prostanteon, dann bedeutet das in einer heiligen Symbolsprache, dass der Vater und der Sohn sich gegenüberstanden und dass sie sich beschauten wie in einem Spiegel, in einer glückseligen Einheit des Lichtes, des Lebens, des Geistes und der Liebe, und dass zwischen dem Vater und dem Sohn ein vollkommener, völliger Wesensaustausch stattfand. Auf der Ebene von Wesensgleichen, das werden auch wir einmal erleben, wenn wir ihn erkennen, wie wir jetzt schon erkannt worden sind, und wenn wir dem Christus gleich sein werden, dann werden wir auch diese Erkenntnis auf der Ebene von Wesensgleichen haben, dann wird seine Erkenntnis in uns überströmen. Und es wird auch diesen völligen Austausch des Lichtes, des Lebens, des Geistes und der Liebe geben, wie er damals vor Grundlegung der Welt zwischen dem Vater und dem Sohn bestand. Dem Sohn, der in gottgleicher Herrlichkeit und Würde bei dem Vater war. Das heißt, er hatte Teil an der Allmacht Gottes. Er besaß die Allgegenwart Gottes, also diese absoluten göttlichen Qualitäten. Er stand in der Allwissenheit, wie sie der Vater besitzt, in der Unsterblichkeit Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, ja, in der Unversuchbarkeit, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Noch versucht er jemanden zum Bösen. Das war die Herrlichkeit, die der Sohn Gottes besaß vor Grundlegung der Welt. Da wollen wir jetzt einmal hineinschauen in Johannes 17, in den wunderbaren Auftakt des sogenannten hohen priesterlichen Gebetes, Johannes 17, Vers 1 bis 5. Dieses redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Es ist ein jauchzender Lobpreis des Sohnes Gottes angesichts des kommenden Kreuzes. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben, ewiges Leben gebe, das Leben der kommenden Heilszeiten der Vollendung. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit jener Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt geworden ist. Und ich habe schon einmal darauf hingewiesen, dass der Herr Jesus nicht sagt, verherrliche mich mit jener Herrlichkeit, die ich besaß, ehe ich in Bethlehem Mensch geworden bin. Sondern er geht noch weiter zurück. Er möchte die Herrlichkeit haben, die er beim Vater hatte, vor Grundlegung der Welt. Was bedeutet dies? Nichts anderes, als dass mit der Erscheinung der Zeiten und des Raumes und der Materie, dass mit der Erschaffung der Welt wie mit jeglicher anderen Gottesoffenbarung ein gewisser Verlust an Herrlichkeit verbunden war. Denn Offenbarung Gottes gibt es nur auf dem Wege der Selbsterniedrigung. Das ist wirklich ein Geheimnis, in das uns hier das Wort Gottes und der Geist Gottes hineinführt. Und Jesus, der Messias, der Mittler der Schöpfung, der Mittler der Erlösung, der Mittler der Vollendung, hat dieses Heilswerk Gottes durchgeführt, wie wir dann noch sehen werden, in einer leidenden Teilnahme. Er hat bereits den Samen der Welten weinend zur Aussaat getragen, wie es im Psalm 126 heißt. Das ist ein Verlust an Herrlichkeit, eine Anteilnahme am Wege der Erniedrigung. Und deshalb, Vater, nun verherrliche du mich mit jener Herrlichkeit, die ich bei dir besaß, ehe die Welt geworden ist. Und dann schauen wir noch hinein in Vers 24 des gleichen Kapitels. Vater, Abba, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Die Fülle der Liebe des glückseligen Gottes, des Vaters aller Vaterschaften, die auf den Sohn überströmte vor der Erschaffung der Welten und des Universums. Nun ein zweites. Vor Grundlegung der Welt wurde Christus als das Lamm, als der Sündenträger von Gott vorherersehen und zuvorbestimmt. Wir kennen alle das Wort aus 1. Petrus 1, das wir einmal lesen wollen, ab Vers 16. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Indem ihr wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid oder losgekauft worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt worden ist, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubet an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Was für ein wunderbares Wort, das uns etwas davon berichtet, dass der Weltenbaumeister, ehe er überhaupt nur ein einziges Atom, ein einziges Molekül erschuf, oder gar irgendein Lebewesen, zuvor in sich selbst den Kaufpreis festgestellt hat zur Erlösung einer ganzen Welt, die er schaffen würde. Und zwar in Vorkenntnis alles dessen, was es an Sünde geben wird. An Sünde und Verderben, an Chaos und Katastrophen, die über die geschaffene Gotteswelt hereinbrechen würden. Und er war sich auch im Klaren über den Abweg Luzifers, des Morgensternes, den wir heute Satan nennen und der nach der Offenbarung ein Drittel der Engelwelt mit in seine Finsternis hineingerissen hat. Wir dürfen dessen gewiss sein, dass der lebendige Gott um all das Leiden, um all die Sündenkatastrophen und Sündenfolgen wusste, ehe er überhaupt etwas erschuf. Da werden wir uns die Frage stellen, warum hat er dann überhaupt etwas erschaffen? Der Herr Jesus hat einmal in Lukas 14 etwas gesagt im Hinblick auf eine gut überlegte und gut bedachte Nachfolge. Er hat gesagt, wenn ein Baumeister beschlossen hat, ein Gebäude zu errichten, dann setzt er sich zuvor einmal hin und berechnet die Kosten, überschlägt die Kosten, damit er nicht, wenn er begonnen hat zu bauen und wenn er dann den Bau mangels Geldmittel unvollendet als eine Ruine stehen lassen muss, seine Feinde kommen und sagen, ha, 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 der hat begonnen zu bauen und ist nicht in der Lage hinauszuführen. Wenn wir das prophetisch sehen in Bezug auf den Weltenbaumeister, auf den lebendigen Gott, müssen wir leider sagen, dies ist der Glaube der allermeisten Christen. Der hat begonnen zu bauen, er hat die Fundamente gelegt, er war sich nicht klar über den Preis und die Folgen seiner Schöpfung und er ist nicht in der Lage, bis zur vollen Vollendung hinauszuführen. Punkt, Schluss. Das ist die eigentliche Katastrophe, dass die Glaubenden, Träger des Heiligen Geistes, einer solchen Irrlehre huldigen. Aber der lebendige Gott hat sich zuvor niedergesetzt mit seinem Sohn und er hat die Kosten überschlagen, ob er es habe hinauszuführen bis zur letzten Vollendung. Und diese Kosten, die sind bestimmt worden, als er das Lamm vorherersehen und zuvor bestimmt hat. Und zwar in der freiwilligen Selbstaufopferung des Sohnes Gottes, der beim Vater war und der gesagt hat, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, einen Leib hast du mir bereitet. Er war bereit, als das Lamm ohne Fehler und ohne Flecken den Kaufpreis, den teuren Preis seines Blutes zur Verfügung zu stellen. Ich meine allerdings, ein Geheimnis seines Leibes war ihm damals noch verborgen. Und das war jenes letzte Geheimnis, jene letzte Tiefe seines Leidens, die ihm dann in Gethsemane geoffenbart worden ist, dass er nämlich nicht nur getötet werden würde als ein falscher Prophet, gekreuzigt durch die Führerschaft Israels und durch die Besatzungsmacht der Römer, sondern dass er dort leiden würde als die Schlange am Pfahl im Bilde des Urbösen, gleichsam als wäre er der, der für alles Böse im Universum verantwortlich wäre und dass er dort nicht nur die Sünden der Welt trüge, sondern selbst vom Vater zur Sünde gemacht würde, abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes. Das war der Kelch, worum er bat, dass der Vater, wenn es möglich wäre, ihn an ihm vorübergehen ließe. Nicht das Kreuz, nicht der Tod. Ja, vor Grundlegung der Welt hat der Christus bereits um seinen Leidensweg gewusst. Ich möchte hierzu ein Wort aus dem Psalmen lesen, und zwar aus Psalm 104, den Schöpfungspsalm. Vers 19 bis 23. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Du machst Finsternis und es wird Nacht. In ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Raub und fordern von Gott ihre Speise. Die Sonne geht auf. Sie ziehen sich zurück und lagern sich in ihre Höhlen. Der Mensch geht nunmehr aus an sein Werk und an seine Arbeit bis zum Abend. Was hier scheinbar nur Naturbetrachtung ist, poetische Naturbetrachtung und Bewunderung der Schöpfung Gottes hat auch einen tiefen prophetischen Sinn. Ist doch der Mond ein Bild für den Satan? Nur gemacht für bestimmte, abgegrenzte Zeiten? Ist doch die Sonne mit Heilung unter ihren Flügeln ein Bild unseres Herrn Jesus Christus? Wenn es hier heißt, die Sonne weiß ihren Untergang, dann sind wir uns doch darüber im Klaren, dass damit nicht die physikalische Sonne gemeint sein kann. Die hat kein Wissen, hat keine Kenntnisse, hat keine Gedanken, sondern dass dies hier das Wissen, die Kenntnis des Sohnes Gottes ist, von seinem Leiden, von seinem Untergang am Kreuz. In Offenbarung 13, Vers 8 lesen wir in dieser Beziehung ein ganz eigenartiges Wort, das nach dem Grundtext lautet: Und alle, die auf Erden wohnen, werden das Tier anbeten, ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, in dem Buche des Lebens, des von Grundlegung der Welt angeschlachteten Lammes. Also, vor Grundlegung der Welt wurde das Lamm von Gott voraus bestimmt für seinen Leidensweg und für seinen Erlösungsdienst. Von Grundlegung der Welt an ist offensichtlich das Lamm geschlachtet worden, hat das Lamm teilgenommen an all den Katastrophen der Sünde und des Gerichtes, habe schon darauf hingewiesen, dass die Schöpfung durch den Sohn Gottes bereits in einer leidentlichen Weise geschehen ist, so dass er weinend den Samen der Welten zur Aussaat getragen hat. Aber dann darf der Psalm 126 auch darauf hinweisen, dass er einstmals am Ende aller Zeiten mit Jauchzen die vollendete Schöpfung, die Gaben der vollen Ernte Gottes, seinem Gott und Vater heimbringen werde. Das Lamm hat gelitten. Wenn wir an das wunderbare Vorbild der Opferung Isaaks denken durch Abraham und das noch einmal bedenken, dann wissen wir, dass die Opferung Isaaks bereits 3 Tage vorher geschehen ist, ehe denn Abraham mit seinem Isaak auf den Moria kam. So heißt es in 1. Mose 22, und es geschah nach diesen Dingen, dass der Gott, den Abraham versuchte, und er sprach zu ihm: Abraham, und er sprach: Hier bin ich. 3-mal steht in diesem Kapitel dieses wunderbare Hier bin ich, dieses sich zur Verfügung stellen. Denn der Vater leidet mit seinem Sohn. Und so gibt es nicht nur ein Leiden Abrahams im Leiden seines Sohnes Isaaks, denn er hat ihn ja schon geopfert in seinem Herzen, längst ehe er ihn auf den Moria führte, sondern es gibt auch ein Leiden des Vaters im Leiden des Sohnes. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn da selbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand des Morgens früh auf, und er sattelte seinen Esel und nahm mit sich 2 von seinen Knechten und Isaak seinen Sohn, und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am 3. Tage erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Fernen. Er hat seinen Sohn Isaak geopfert, als er mit der Axt das Holz zerschlug und spaltete. Jeder Schlag, den Abraham ausführte, war ein Schlag, der sein Herz traf, in seinem tiefsten Inneren. Deshalb erhielt er ja dann auch seinen Sohn am dritten Tage wieder als ein Gleichnis auf die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, wie es Hebräer 11 deutet. Und dann steht zweimal in diesem Kapitel der wunderbare Satz: Und es gingen die beiden miteinander, Abraham mit seinem Sohn, der das Holz trug, Abraham, der das Messer trug. Das ist der heilsgeschichtliche Weg Gottes, der vor Grundlegung der Welt, am Morgen dieser Welt, in der allerersten Frühe der Zeit seinen Sohn vorherersehen und geopfert hatte in seinem Herzen, und der dann mit seinem Sohn im gleichen Leiden den heilsgeschichtlichen Weg ging. Es gingen die beiden miteinander. Wir wollen ja nicht glauben, das sei ein Weg des Sohnes Gottes allein gewesen. Das sei ein Leiden des Sohnes Gottes allein gewesen. Es war das Leiden des Vaters im Leiden des vom Grundlegung der Welt angeschlachteten Lammes. Was für Geheimnisse Gottes tun sich hier auf? Leiden Gottes und seines Sohnes im Welt- und Heilsverlauf, Leiden in jeglicher Erniedrigung der Offenbarung Gottes, die es im Verlauf der Heilsgeschichte gab. Und nun kommen wir zu einem weiteren Punkt dessen, was Gott vor Grundlegung der Welt ersonnen hat, bei sich selbst und in sich selbst geplant hat, nach dem Wohlgefallen und dem Vorsatz seines göttlichen Herzens. Und dazu lesen wir Epheser 1. Ich möchte Ihnen sagen, dass über diese Sachverhalte nur äußerst selten einmal gepredigt wird. In Epheser 1 von 1 bis 5 lesen wir Folgendes: Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christo Jesu, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Nun heißt es eigentlich: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung inmitten der Himmelswelt in Christo. Er hat uns auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm. In Liebe hat er uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesum Christum für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in dem Sohn. Zwei Dinge: Er hat uns auserwählt in Christo vor Grundlegung der Welt. Er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft in Christo Jesu. Und da möchten wir gleich denken an Johannes 15, 16, wo der Herr Jesus sagt: Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt, euch dazu gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, damit was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Wenn wir uns fragen, wann hat denn eigentlich unser geistliches Leben, unser Leben mit Christus begonnen, dann erinnern wir uns gerne an irgendeine Stunde der Bekehrung. Und es gibt ja Geschwister, die den Tag und die Stunde ihrer Hinwendung zu Christus angeben können. Es gibt auch Geschwister, bei denen es eine gewisse Zeit gedauert hat. Und sie können nicht den präzisen Zeitpunkt angeben. Aber sie wussten dann doch: Eines Tages, ich gehöre dem Sohn Gottes. Ich bin durch ihn erlöst, durch sein kostbares Blut. Ich bin ein Träger seines Heiligen Geistes, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Aber nicht dieser Termin ist der Termin unserer Kindschaft, unserer Sohnschaft, sondern wir müssen weiter zurückgehen. Zurückgehen in die Zeit vor Grundlegung und Erschaffung der Welt, wo der Vater uns persönlich auserwählt hat in Christo Jesu und uns in ihm zur Sohnschaft für sich selbst erworben und zuvor bestimmt hat, uns abgegrenzt hat zum Dienst, zur Heilskörperschaft des Leibes Christi. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. So hat Paul Gerhardt gedichtet in dem wunderschönen Weihnachtslied, ich stehe an deiner Krippen hier, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hat dein Herze schon bedacht, wie du mein wolltest werden. Ich lag in tiefster Todesnacht, du wurdest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Und auch der große Pädagoge Johann Amos Comenius hat um diese Zuvorbestimmung und Auserwählung der Glaubenden gewusst und hat gedichtet, Gott hat längst mich lieb gewonnen und mein Heil vorausgeplant, noch bevor die Welt begonnen, eh ein Engel Christus ahnt, eh also die Engel erschaffen wurden, ich sollt werden dann auf Erden deinem Volk hinzugezählt. Darum kamen unsere Namen ins Buch derer, die erwählt. Das ist freilich eine Botschaft, die im Kreise der Glaubenden nur wenig geschaut und anerkannt wird. Da wird ja alles abgestellt auf den Willen des Menschen. Und es wird gesagt, wenn ein Mensch nur richtig will, kann er zu Christus kommen und zum Glauben kommen. Es liegt einzig und allein an seinem Willen. Und das ist nicht wahr. Es ist der Wille Gottes, der beruft, der vorherbestimmt, der uns vorherersehen hat in Christo Jesu zu Gliedern seines Leibes und zur Sohnschaft. Da gibt es nun allerlei theologische Ausreden, um dieses Zeugnis der Heiligen Schrift zu umgehen. Zum Beispiel sagt man, Gott habe lediglich vorausgesehen, wer sich einmal bekehren werde. Und weil er wusste, wer sich bekehren werde, habe er diesen Menschen das gute Werk der Bekehrung angerechnet und zugerechnet und habe sie erwählt. Aber das ist nicht die Botschaft der Bibel. Es gibt aber auch eine andere Linie und darin hat der Reformator Johannes Calvin gründlich geirrt, indem er gesagt hat, es gibt auf der einen Seite eine Zuvorbestimmung, eine Prädestination zum Heil und die Menschen, die zum Heil zuvorbestimmt werden, die können machen, was sie wollen, sie werden zu diesem Ziele kommen. Und ebenso gibt es eine Zuvorbestimmung Gottes zur Verdammnis und die Menschen, die zur Verdammnis zuvorbestimmt sind, können machen, was sie wollen und können Gott suchen, wie sie wollen, aus ganzem Herzen. Sie können an dieser Tatsache nichts ändern. Ich habe kürzlich einmal ein so dickes Buch, ein englisches Buch gelesen von einem englischen Verfasser über die Allmacht und Souveränität Gottes, wo dieses noch einmal in aller Schärfe herausgestellt wird. Das ist eine Irrlehre. In Römer 9, 14 bis 16 heißt es allerdings, und darauf sollten wir achten, wenn wir den dominierenden Willen Gottes in der Errettung derer sehen, die da glauben. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Hinsichtlich der Tatsache, die geschrieben steht, Jakob habe ich erwählt, Esau habe ich gehasst. Das heißt aber doch, Jakob habe ich erwählt als Dienstorgan, als den, der die Reihe der Väter Israels aufbauen soll. Esau habe ich im Hinblick auf die Erwählung vernachlässigt, an die zweite Stelle gestellt, zurückgestellt. Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Keineswegs. Denn er sagt zu Mose, ich werde begnadigen, wen ich begnadige. Und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen will. Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott. Karl Barth, der große Dogmatiker der reformierten Kirche, hat dieses Problem auf eine andere Weise gelöst. Und ich glaube, das ist biblisch. Gott hat alle Menschen bestimmt zum Heil. Denn Gott will, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Allerdings verfährt er dabei in Etappen, in einer Auswahl von Erstlingen zum Dienstorgan Jesu Christi, zum Leibe Christi. Und darum geht es bei den Glaubenden der Gegenwart, dass sie Erstlinge der ganzen Gottesschöpfung sind. Denn nach seinem eigenen Willen hat Gott uns durch das Wort der Wahrheit ins Leben gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht aller seiner Geschöpfe seien. Nicht um die übrigen zu verfluchen, sondern um sich zunächst einmal ein Auswahlorgan des Dienstes zu schaffen. Darum wird Jakob erwählt vor Esau und Esau zurückgestellt. Darum wird Abraham und mit ihm Israel erwählt vor allen Völkern. Aber der Segen Abrahams soll schließlich und endlich durch das erwählte Israel zu allen Völkern kommen. Darum wird die Gemeinde Christi erwählt. Und die Glieder dieser Gemeinde, aber schließlich und endlich werden alle Menschen und werden alle Geschöpfe durch den Dienst der vollendeten Gemeinde und des vollendeten Israel in das Heil geführt werden. Allerdings eines müssen wir auch sagen, das was wir heute haben, die Soteria, die volle Errettung, das volle Heil, das darin besteht, dass wir Glieder am Leibe des Christus sind. Dieses Vorrecht werden diejenigen nicht erfahren können, die einstmals aus den Gerichten Gottes wiederhergestellt werden. Glieder zu sein am Leibe Christi, Erstlinge durch den Gott und Vater Jesu Christi zuvor errettet. Und Gott, der glückselig war in sich selbst und der hernach glückselig war in dem Sohn schon vor Grundlegung der Welt, möchte heute viele Söhne zur Herrlichkeit führen und glückselig sein in den Söhnen. Das ist das Geheimnis unserer Auserwählung in Christo Jesu. Ich möchte hierzu auch noch einmal ein Zeugnis lesen von Walter Künneth, dem Theologen und dem Apologeten, auch der Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium. Er hat ja ein schwieriges, tiefgründiges Buch geschrieben über die Theologie der Auferstehung. Und darin führt er zum Abschluss aus: Stufenmäßig anhebende Erwählung Gottes führt über die Gemeinde, endet aber nicht in der Erwählung der Völker- und Heidenwelt, sondern hat zum Zielpunkt auch die Erwählung und Zurückführung der gottlosen, verlorenen Menschheit.
Dieses Wunder der Erwählung hebt den Entscheidungscharakter des Glaubens nicht auf. Die Erfüllung des Weltzieles ist erst dann erreicht, wenn die gesamte Schöpfung, das All in Christus als dem Haupte zusammengefasst ist und alle Kreatur der sichtbaren und unsichtbaren Welt dem Lamme Gottes Anbetung, Preis und Ehre darbringt. Und doch halten wir noch einmal fest, was der Herr Jesus gesagt hat. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht der dominierende Wille bei unserer Bekehrung gab den Ausschlag über unser Heil und unsere Errettung in Christo Jesus, sondern der dominierende Wille Gottes. Und so sind wir auch als Einzelne erwählt, nicht nur als Gemeinde insgesamt, etwa kollektiv. Und so haben wir gestern schon das wunderbare Wort aus Römer 8 gelesen, das ich noch einmal lesen möchte. Wir wissen aber, dass Gott denen, die Gott lieben, alles zum Guten anordnet. Denen, die nach Vorsatz berufen sind, denn welche er zuvor erkannt hat, vor Grundlegung der Welt, eben diese hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die, die er berufen hat, in der Lebenszeit, in der Zeit dieser Welt, diese hat er auch gerechtfertigt. Und die, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Der Gott der Hoffnung sieht uns schon jetzt im Stande der Verherrlichung, im Stande der Freiheit, der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Dieses Ziel hat er vor Augen. Nebenbei gesagt, das sind nicht verschiedene Gruppen, solche, die zuvor bestimmt sind, wieder andere, die berufen sind, wieder andere, die gerechtfertigt sind und eine andere Elite, die geheiligt ist oder die verherrlicht ist. Es gibt heute Sektierer, die durch die Welt ziehen und die solche Dinge sagen. Nein, dieses Wort gilt allen, die in Christo Jesu glauben und die Jesus als Herrn angenommen haben und die die Neuzeugung aus Gottes Geist erfahren haben. Sie sind zuvor erkannt von Gott in seinem Allwissen. Sie sind zuvor bestimmt von Gott, von seinem dominierenden Willen. Sie sind berufen von Gott durch den Ruf des Evangeliums in der Zeit ihres Lebens. Sie sind gerechtfertigt worden vor Gott durch das Blut eines unfehlbaren Lammes, durch Jesus Christus, und sie, die gerechtfertigt sind, sie sind auch schon verherrlicht. Und nun sagt das Neue Testament noch etwas ganz Kostbares. Wir sind nicht nur auserwählt in Christo Jesu vor Grundlegung der Welt, sondern längst ehe Welten waren, hat auch Gott das ganze Potenzial unseres Dienstes und unserer Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Das brauchen wir uns nicht erst zusammenzubasteln. So heißt es zum Beispiel in Epheser 6, zieht an die Vollwaffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget im Kampf gegen unsichtbare Fürstentümer und Gewalten, gegen die Geistesmächte der Bosheit in der Himmelswelt. Da hat Gott uns nicht aufgerufen, dass wir uns vom großen Müllabladeplatz dieser Welt die Konservendosen zusammensuchen, die Konservendosen unserer guten Werke und uns aus diesen Konservendosen eine Rüstung zusammenbasteln, sondern er stellt uns die Vollwaffenrüstung Gottes komplett zur Verfügung. Wir brauchen sie nur anzuziehen alles vor Grundlegung der Welt zu unserer Ausrüstung vorhergestellt. Dazu ein erstes Wort, 2. Timotheus 1. Da hören wir von der Gnade, die uns in Christo Jesu vor äonischen Zeiten, vor den Zeiten der Äonen, vor allen Weltzeiten und vor allen Welten gegeben worden ist. 2. Timotheus 1, Vers 8 bis 10. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Er hat uns errettet und berufen mit heiligem Rufe, nicht nach unseren Werken. Sehen Sie, ich habe einmal die Vollerrettung aller Welten und Wesen bezeugt in Christo Jesu und danach kam ein lieber Bruder zu mir, ganz entrüstet, und hat gesagt, wenn das so ist, was habe ich dann von meiner Bekehrung? Da habe ich ihm gesagt, wenn Sie das noch nicht wissen, wenn Sie das noch nicht wissen, dann müssen Sie sich noch einmal bekehren. Christus Jesus, das große Erbteil Gottes, nicht nach unseren Werken, auch nicht, wenn wir unsere Bekehrung als ein gutes Werk ansehen, für das Gott uns belohnen und auszahlen müsste, weil wir so brav gewesen sind. Oh nein, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Rufe, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Zeitalter geschenkt worden ist? Oder haben wir immer gemeint, die Gnade sei uns geschenkt worden in der Stunde unserer Bekehrung, in der Stunde der Annahme Jesu Christi? Ganz gewiss, da ist es aktuell geworden. Aber geschenkt worden ist uns die Gnade in Christo Jesu vor den Zeiten der Äonen, vor Grundlegung der Welt. Jetzt aber ist sie geoffenbart worden durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Da steht wieder das Wort Epiphanie, über das wir gestern gesprochen haben, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Wunderbar. Vor Grundlegung der Welt bereitgestellt, aber dann durch die Erscheinung unseres Retters Jesu Christi ist uns das alles dann aktuell gegeben worden, geschenkt worden, ausgezahlt worden. Und Titus 1, Vers 1 bis 3 sagt davon, dass uns das ewige Leben geschenkt worden ist vor den Zeiten der Äonen. Ewiges Leben ist aber nicht etwa nur unendliches Leben. Denn dann hätten diejenigen, die im Feuersee leiden müssen, gleichsam auch unendliches Leben. Äonisches Leben ist ein Qualitätsbegriff, nicht in erster Linie ein Zeitbegriff. Walter Künneth kann es sogar so übersetzen: eschatologisches Leben. Das Leben der kommenden Äonen, der kommenden Zeitalter der Vollendung. Wo dieses Leben vollendet wird, wo es in ganzer Fülle dargestellt wird. Weshalb es auch einen Siegeskranz des Lebens gibt. Und nun Titus 1, 1 bis 3. Paulus, Sklave Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Nach der Erkenntnis der Wahrheit, die gemäß der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor äonischen Zeiten. Zu seinem Zeitpunkt aber sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt die mir anvertraut worden ist, nach dem Befehl unseres Rettergottes, Titus, meinem echten Kinde, nach unserem gemeinsamen Glauben. Was sind das doch für tiefe Gottesworte, denen wir nachsinnen müssen. Hier die Verheißung unserer Ausrüstung, ewiges Leben in Christo Jesu, uns verheißen und bereitgestellt vor äonischen Zeiten, vor Grundlegung der Welt. Der Herr Jesus gibt uns auch einen Schlüssel, was ewiges Leben bedeutet. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den lebendigen Gott, erkennen. Qualitativ die höchste Vollendung dessen, was es an Leben überhaupt nur gibt. Gottes Leben. Und dann das Dritte, das uns bereitgestellt ist. Wir haben schon gestern die Stelle gelesen aus 1. Korinther 2, wo uns bezeugt wird, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt auch die Weisheit schon bereitgestellt hat, mit der wir ihn und sein göttliches Wesen und die heiligen Schriften der Offenbarung ergründen und verstehen können. 1. Korinther 2, Vers 6 bis 7. Wir reden aber Weisheit unter den Zielstrebigen oder unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Äons, noch der Fürsten dieses Äons, die zunichte werden. Nebenbei gesagt, das sind nicht die Regierenden dieser Welt, sondern die unsichtbaren Fürstentümer und Gewalten. Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat vor allen Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Ach, was ist das doch für ein Jammer, dass die Glaubenden, dass die Gotteskinder, das, was Gott vor aller Weltschöpfung und vor aller Zeit bereitgestellt hat zu ihrer Verherrlichung, nämlich diese Weisheit Gottes, so vernachlässigen, dass sie meinen, sie einfach außer Acht lassen zu können, dass es ihnen genügt, immer und immer wieder nur Milch zu trinken wie Kindlein am Anfang ihres Glaubens, dass sie sagen, es genügt mir, dass ich in den Himmel komme, alles andere, das überlasse ich Gottes geheimen Ratgebern in der Himmelswelt. Da hat Gott seine ganze Weisheit bereitgestellt, nicht, dass wir mit einem klugen Wasserkopf durch die Gegend rennen, sondern zu unserer Verherrlichung. Eine Weisheit, die noch nicht einmal die Fürstentümer und Gewaltigen unter den Engelmächten verstehen können, die hat Gott uns zur Verfügung gestellt. Wie sollten wir dann geleitet durch den Heiligen Geist in den heiligen Schriften nachsinnen und nachforschen, um diese verborgene Weisheit, die Gott uns geoffenbart hat, zu erkennen? Dieser hat keiner von den Fürsten dieses Äons erkannt. Denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Und das, was wir schon gestern gehört haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, und was in keines Menschen Herz jemals aufgestiegen ist, das hat Gott zubereitet denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes, auch die Tiefen Gottes. Da sollten wir ein wenig bescheidener werden in unseren Aussprüchen, in unseren scheinbar so demütigen Aussprüchen, dass wir immer wieder sagen, wir sind nicht Gottes geheime Ratgeber. Weisheit Gottes bereitgestellt zu unserer Verherrlichung. Und in Epheser 2, Vers 10 steht noch das wunderbare Wort, dass Gott sogar die Werke die guten Werke zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Als der Mitgenosse des Reformators Martin Luther einmal einem Bettler eine größere Gabe gab, da hat er ihn gefragt, es war Jonas, ist das nun ein gutes Werk gewesen, Martin? Martin Luther hat ihm geantwortet, du hast nur gegeben, was dir Gott geschenkt hat. Denn der Glaube ist tot, in sich selbst ohne Werke. Aber diese Werke brauchen wir nicht zu gestalten, sondern Gott hat sie vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das allerdings, und so sollten wir immer darum bitten, dass Gott uns doch zeigen möge, wo unsere Chance liegt, wo unsere Möglichkeit liegt, für ihn aus Dankbarkeit für das empfangene Heil gute Werke zu tun oder besser gesagt in den guten Werken zu wandeln, die der Vater schon vor Grundlegung der Welt in unsere Biografie hineingewoben hat, bereitgestellt hat. Und dass wir nicht jedem die Herzenstür einrennen, sondern dass wir bitten, Herr, zeige mir doch, mit welchem Menschen ich reden soll, der geöffnet ist, bereit ist für das Evangelium, dass ich ein Wort sage zu seiner Zeit. Ich möchte dieses Thema abschließen mit einem Gedicht, das ich zu diesem Thema gemacht habe. Vor aller Welten Anbeginn hat Gott das Lamm ersehen. Das ist der Schöpfung tiefster Sinn, dass sie aus Todeswehen und Sündenstrafen ungezählt durch Christi Todesleiden einst völlig wiederhergestellt zu ew'gen Herrlichkeiten. Noch eh das Weltenall erstand, hat liebend Gott erkoren, die da in jedem Erdenland aus seinem Geist geboren. Der Vater hat dem Sohn erwählt, die vielgeliebten Brüder, die nunmehr ihm hinzugezählt als seines Leibes Glieder. Bevorgelegt der Grund der Welt vor ewiglichen Zeiten, hat Gott für uns bereitgestellt die höchsten Herrlichkeiten. Die Gnade, die zum Ziele trägt, den Glauben und das Leben, die Weisheit, die das Herz bewegt, hat er im Sohn gegeben. Ehe Erden, Welt und Sternenkreis den Zeitenlauf begonnen, hat Gott zu seines Namens Preis den Plan des Heils ersonnen, ward auch das Erstlingsrecht zuteil uns, die wir ihm gehören, wird Gott doch alle eins zum Heil in Christo Jesu führen. Amen.